Okay, guten Morgen. Thema Markov-Ketten. Wir haben bereits ziemlichen Fortschritt gemacht. Beziehungsweise nicht nur Thema Markov-Ketten, sondern auch Thema PageRank. Und ich habe nochmal hier eine Folie an die Wand geworfen, die das aufzählt, was wir bisher uns angeschaut haben. So, und das wäre, und ich fürchte, ich muss jetzt reparieren, das wäre das Renommee einer Webseite, das wir definiert haben über den Vektor oder das Tupel PR, ob das gut geht. Ich fürchte, das ist schlimmer geworden. Okay, gut. Wir haben das über das Tupel PR definiert und gesagt, bitteschön, die Komponente, die zu der Webseite W passt, das PRW, das soll die, das Renommee der Webseite W ausdrücken. So, und dann haben wir davon gesprochen, dass dieser Vektor oder das Tupel PR die PageRank, ja, das Tupel PR die PageRank-Eigenschaft besitzt. Und das bedeutet jetzt nichts anderes als diese Aussage. Und nicht, warum haben wir das gerade so definiert? Weil wir gesagt haben, bitteschön, da hat das ein Grundeinkommen. Und dieses Grundeinkommen insgesamt ist 1 minus D. Wir haben N Webseiten und jeder bekommt genau seinen Anteil 1 minus D durch N ab. Wir haben also hier das Grundeinkommen, das für das Renommee berücksichtigt wird. Und dann haben wir hier das Zusatzeinkommen. Und beim Zusatzeinkommen für die Seite J würden wir dann sagen, bitteschön, das ist, wir würden jetzt hier nicht mehr 1 minus D wie beim Grundeinkommen insgesamt, sondern D verteilen. Und das Grundeinkommen, das setzt sich zusammen aus oder wird erzeugt von all den Webseiten I, die einen Link auf die Seite J werfen. Und wenn ich eine solche Seite I habe, dann bekomme ich als Seite J von dem Renommee, sprich PageRank von I, halt den fairen Anteil 1 durch AI, fairer Anteil, weil es hat genau AI-Webseiten, die von der Webseite I, es hat genau AI-Hyperlinks, die von der Webseite I ausgehen. So, das ist die Perspektive des Peer Reviews. Und dann haben wir begonnen, und das sehen Sie hier unter Teil B, den Zufallssurfer anzuschauen und haben da gesagt, bitteschön, der ist im Web unterwegs und zwar mit dem gleichen Parameter D, springt von Seite I zu Seite J, mit welcher Wahrscheinlichkeit? Da haben wir gesagt, bitteschön, das Grundeinkommen, was wir hier haben, auf der Seite des, in der Perspektive des Peer Reviews, das Grundeinkommen, das führt dazu, dass ich mit einer Wahrscheinlichkeit, ich bin jetzt die Seite I, dass ich mit einer Wahrscheinlichkeit 1 minus D durch N zur Seite J springe. So, mit einer Wahrscheinlichkeit von D, ja, das hatten wir gesagt, das ist, entspricht dem wilden Hüpfen an dieser Stelle und wir würden halt uns entscheiden, die Variante wildes Hüpfen einzunehmen mit einer Wahrscheinlichkeit von 1 minus D und dann mit einer Wahrscheinlichkeit von 1 durch N nachfolgend springen wir auf irgendeine Seite und insbesondere die Seite J. So, das ist wildes Hüpfen und dann hatten wir gesagt, bitteschön, mit einer Wahrscheinlichkeit jetzt mit der Komplementärwahrscheinlichkeit D würden wir jetzt den, die zweite Option wählen, das heißt Hyperlinks verfolgen. So, und diese beiden Optionen zusammen führen dann tatsächlich auf die Übergangswahrscheinlichkeit. Wenn wir Hyperlinks verfolgen und wir sind gegenwärtig auf der Seite I, dann interessiert es uns, wie geht's weiter? Und dann haben wir gesagt, bitteschön, es geht weiter zum Knoten J. Entweder, wenn ich tatsächlich, wenn ich, was habe ich gemacht? Ich muss hier über alle Seiten J summieren. Ja? Das ist Unfug. Plus D mal, und jetzt machen wir das mal wirklich sorgfältig. Wenn ich, da ist jetzt eine größere Reparatur notwendig, wenn ich einen Hyperlink habe, der tatsächlich von der Seite I ausgeht, dann muss ich mich anders verhalten, als wenn ich keinen Hyperlink habe. Habe ich keinen, dann sollte ich bitte schön hier eine 0 wählen. Habe ich einen Hyperlink, dann laufe ich von Seite I zu Seite J. Mit der Wahrscheinlichkeit von 1 durch AI. So, jetzt will ich aber mal schauen. Nicht, dass ich da jetzt noch einen Fehler eingebaut habe. Also, wo bist du? Wo haben wir die? Ja, ist richtig, ne? Übergangswahrscheinlichkeit sagt, entweder du nimmst die Option des wilden Hüpfens wahr oder du verfolgst Hyperlink-Kanten. Und wenn du das tust, du verfolgst Hyperlink-Kanten, tust du das mit einer Wahrscheinlichkeit von D. Und wenn du jetzt in der Seite, dich auf der Seite I befindest, und davon gehen wir ja aus, wir reden ja von der Übergangswahrscheinlichkeit von I nach J. Wenn du dich auf der Seite I befindest, dann musst du genau diese eine von AI ausgehenden Kanten wahrnehmen, nicht? Und das führt dann auf die Übergangswahrscheinlichkeit PIJ. So, das ist okay. Und ja, nicht? Zufallssurfer und Peer Review, zwei mögliche Optionen. Wichtig ist natürlich, was entspricht auf der Seite des Zufallssurfers, denn dem Peer Review, die Hoffnung wäre, dass tatsächlich dieses PR Stern, was ist das? Das ist die relative Häufigkeit, mit der in einem unbeschränkt langen, in einer unbeschränkt langen Irrfahrt die Seite J besucht wird. Dass dieses PR-Stern eine weitere vernünftige Messung des Renommees ist und hoffentlich dann haben wir, dass die beiden zusammenfallen. Ja? Das ist unsere Hoffnung. So. Markov-Ketten, was war das? Eine Markov-Kette, das war nichts anderes, als dass wir gesagt haben, wir wählen einen bestimmten Graphen, das wäre in unserer Situation die Webkette plus die Zusatzlinks, ja, die dem wilden Hüpfen entsprechen. Wir wählen einen bestimmten gerichteten Graphen, für uns Weblinks plus Zusatzlinks, sagen, für jedes Paar von Seiten I, J mit Hilfe der Übergangsmatrix P, was die Wahrscheinlichkeit ist, von I nach J zu springen. Nicht? Und wenn wir dann eine Kante haben von I nach J, dann läuft die Irrfahrt mit Wahrscheinlichkeit P, J in einem Schritt von I nach J. So, und am Dienstag haben wir dann eine sehr, sehr zentrale Beobachtung. Das war nicht besonders schwierig, aber trotzdem extrem hilfreich. Beobachtung nämlich, dass wir uns nach K-Schritten, wenn wir anfänglich in der Verteilung Pi sind, und was bedeutet das? Stellen Sie sich vor, Sie haben den Zufallsurfer zufällig abgesetzt an irgendeinem Knoten I mit Wahrscheinlichkeit Pi I. Ja, dann würden Sie sagen, anfänglich bin ich in der Verteilung Pi. Sie wissen nicht genau, wo der Zufallsurfer sich befindet. Ja? Aber Sie wissen, dass mit Wahrscheinlichkeit Pi I er sich im Knoten I befindet. Dann ist die Frage, wo ist er denn? Mit welcher Wahrscheinlichkeit? Nach K Schritten. Und die Beobachtung, die wir gemacht haben, bitteschön, das ist nichts anderes als das Vektorprodukt von der Anfangswahrscheinlichkeit Pi mit der Kartenpotenz der Übergangsmatrix. So, also, das ist Stand und da haben wir schon wirklich zentrale Beobachtungen gemacht. Und jetzt möchte ich gerne mit Ihnen die Anwendungen einsammeln. Und da haben wir natürlich als erste Anwendung, dass wir die, und das müssen wir jetzt natürlich auch sorgfältig verstehen, nämlich, wenn wir haben den Webgraph und dieser Webgraph, den haben wir immer als Web bezeichnet. Aus diesem Webgraphen bekommen wir jetzt die Webkette. Ui, wie geht das? Naja, gut. Und diese Webkette, ja, hat natürlich zwischen je zwei Knoten eine Kante. Einfach deswegen, weil wir ja mit wildem Hüpfen zwischen diesen beiden Kanten hin und her springen, zwischen diesen beiden Knoten hin und her springen können. Deshalb haben wir gesagt, bitteschön, das ist der gerichtete vollständige Graph Kn. Und dann haben wir die Übergangsmatrix für die Webkette, die uns sagt, mit welcher Wahrscheinlichkeit die Sprünge ablaufen. Also bitte unterscheiden zwischen einerseits dem Webgraphen und hier dem Graphen Kn, der aus dem Webgraphen entsteht durch das Hinzufügen der, wilden Hüpfkanten. Ja? Okay. So, was möchte man gerne wissen? Also was ich gerne wissen würde wollen ist, wir haben jetzt wirklich, wenn man das Ziel hat, mit dem Zufallsurfer relative Häufigkeiten festzustellen, und das macht meines Erachtens sehr viel Sinn, dann wäre es sehr bedrohlich, wenn wir zwei Ansätze haben, die sinnvoll zu sein scheinen, aber nicht korreliert sind. Hingegen, wenn es sich herausstellt, dass diese beiden Ansätze dasselbe bedeuten, ja, dann wäre das zusätzliche Unterstützung für unsere Art, den PageRank zu definieren, Peer-Review-Ansatz. So, Nummer eins, wie hängen Zufallsurfer und Peer-Review zusammen? Das möchte ich gern wissen. Und Nummer zwei, kann ich das Ganze berechnen? Und zwar schnell. Das müssen wir in der Informatik, ja? So, das sind die Fragen und jetzt möchte ich den Rasen mähen. Sie kennen diese putzigen kleinen Viecher. Das ist putzig, wenn man da fünf Minuten hinschaut. Es fängt ärgerlich zu werden nach Viertelstunde, weil das Viech ist immer noch unterwegs. Ja. Lässt sich nicht davon abbringen, den Rasen zu mähen, obwohl er schon gemäht ist. Aber bitteschön, er mäht halt. Der Roboter, wie funktioniert die Geschichte? Naja, der Roboter, hier haben wir das Rasenstück, nicht? Und wie Rasenstücke so sind, können sie unregelmäßig sein. Und wenn wir den Roboter irgendwo abgesetzt haben, dann wird er in irgendeinem Winkel fahren, bis er feststellt, oh, da ist kein Rasen mehr. Ja? Und dann würde er jetzt nicht sagen, ach, dann fahre ich zurück, weil das würde nichts bringen im Punkto Rasenmähen. Also würde er an dieser Stelle einen zufälligen Winkel wählen und dann halt zurücklaufen, wieder an das Ende des Rasens stoßen, einen zufälligen Winkel wählen, nicht? Und auf diese Art und Weise dann, du sollst gerade sein, auf diese Art und Weise dann den ganzen Rasen versuchen zu mähen. Ja? Da brauchen wir keine GPS-Ortung und würden auf diese Art und Weise halt zufällig agieren. So, und was ich jetzt versuche zu machen, ist zu verstehen, ob man auf diese Art und Weise mit dem Roboter tatsächlich den gesamten Rasen hochwahrscheinlich mähen wird. Ja? Es gibt keinerlei Hindernisse auf dem Rasen, ja, sodass wir da keine Schwierigkeiten haben. Ich möchte das Ganze in einen Graphen überführen und dieser Graph, das soll jetzt, das habe ich jetzt sehr schwierig gezeichnet, den Graphen möchte ich dadurch bekommen, indem ich am Rand im gleichen Abstand Punkte einbaue. Ja, und diese Punkte, die sollen für mich dann Knoten werden. Insbesondere, wenn ich jetzt hier angefangen bin, dann würde ich also wahrscheinlich irgendwo, wo bist du, hier landen und hätte dann eine Verbindung, weil hier unten würde ich natürlich diese Punkte auch haben, und hätte dann eine Verbindung zwischen diesen beiden Knoten, zum Beispiel, ja. Ich habe natürlich auch eine Verbindung, das hängt ab von dem Winkel. Ich habe auch eine Verbindung zu dem Knoten unten rechts davon. Eine Verbindung zum zweiten Nachbar rechts davon und so weiter. Ja? Weil ich komme ja tatsächlich in einer Fahrt mit meinem Roboter von diesem Knoten zu diesem Knoten. Nicht? Was ich natürlich nicht schaffen werde, ist, in einer Fahrt von diesem Knoten zu diesem Knoten zu kommen, ja, weil das schafft der Roboter nicht. Der müsste dann halt den Rasen verlassen, ja. Eine Fahrt immer über eine Gerade verlaufen. So, was bekomme ich? Ich bekomme einen Graphen, und zwar einen ungerichteten Graphen. Und bitteschön, wenn das ein zusammenhängendes Rasenstück ist, dann ist der Graph auch zusammenhängend. Das ist schon mal schön. Und dann muss ich mir Gedanken machen, was denn die möchte auf eine Markov-Kette kommen. Dann muss ich mir Gedanken machen über die Wahrscheinlichkeit, in einem Schritt von einem solchen Knoten zu einem anderen Knoten zu gelangen, den ich erreichen kann. Ne? Das ist natürlich die Forderung. Und bitteschön, der Graph, der ungerichtete Graph, den haben wir natürlich so gebaut, dass seine Nachbarn, dass die Nachbarn genau die Menge der erreichbaren Knoten darstellen. So, und wenn wir jeden Winkel gleich wahrscheinlich mit unserem Roboter auswählen lassen, dann bedeutet das, wenn wir den Knoten V erreicht haben, dann wird die Irrfahrt mit Wahrscheinlichkeit 1 über Anzahl der Nachbarn, dv ist die Anzahl der Nachbarn von V, wird die Wahrscheinlichkeit, dass wir mit einem Nachbarn, mit einem bestimmten der DV4 Nachbarn, mit dem Nachbarn VI weitermachen, 1 durch DV sein. So, und jetzt kriegen wir eine Markov-Kette. Und die Markov-Kette sagt nichts anderes, bitteschön, du hast den ungerichteten Graphen G. Und da hast du eine Kante von V nach VI. Und das ist eine ungerichtete Kante. Wir können ja in jeder Richtung, wir können ja auch zurück. So, und jetzt möchte ich übergehen zu dem Graphen der Markov-Kette. Die Markov-Kette, die besteht immer aus einem gerichteten Graphen, ja? So, und dann mache ich dasselbe. Ich nehme dieselbe Knotenmenge, wie hier die Knotenmenge V beim ungerichteten Graphen haben, dann bei der Markov-Kette selbe Knotenmenge V. Wie sehen denn die Kanten aus? Also selbe Knoten, das heißt, ich habe dann auch hier das V und das VI. Wie sehen jetzt die Kanten aus? Naja, da würde ich sagen, bitteschön, in jeder Richtung eine Kante. Weil ich kann von dem V zum VI und ich kann zurück von dem VI zum V. Ja, und dann ist natürlich die Frage, wie ist die Übergangsmatrix zu setzen. Mit welcher Wahrscheinlichkeit komme ich denn von dem I zum J? Naja, wenn es keine Kante gibt, keine ungerichtete Kante zwischen I und J, ist Schicht. Wahrscheinlichkeit 0. Habe ich aber eine Kante, die mich von I nach J bringt, dann ist das eine der DI vielen Kanten. Und ich sollte mit Wahrscheinlichkeit 1 durch DI von I nach J kommen. 1 durch DI, falls ich eine Kante habe, und wenn ich keine Kante habe, ist Schicht. Ja, ich denke, das macht Sinn. So, und dann kann man sich natürlich fragen, was hätte ich denn gerne gewusst? Also für den Rasenmäher hätte ich verdammt gern gewusst, ob ich denn den gesamten Rasen tatsächlich schneiden werde. Ja? Nicht, wie oft ich dann über ein einzelnes Stück fahren muss, obwohl das natürlich auch von Interesse ist, sondern ich würde wissen wollen, bitteschön, komme ich da überall hin? Was wir jetzt nicht machen werden, aber ich sage Ihnen die Ergebnisse, Vorlesung effizienter Algorithmen, das ist eine Bachelor-Veranstaltung, berechnet man die Cover Time. So, und die Cover Time, das ist nichts anderes als die erwartete Länge einer Irrfahrt, die alle Knoten besucht. Ne, das ist jetzt nicht so etwas wie ein Hamilton-Weg, um Gottes Willen, ja, weil wir mehrfach über die Knoten hinweglaufen, sondern wir fragen uns nur, wir laufen zufällig in diesem Labyrinth für uns, ja, in diesem ungerichteten Labyrinth daher, und wir fragen uns, wie lange müssen wir, wenn wir uns zufällig verhalten, in dem Labyrinth herumgeistern, bis wir tatsächlich jeden Knoten mindestens einmal besucht haben. Cover Time. So, da stellt sich raus, wenn ich einen beliebigen Graphen habe, ungerichtet, muss natürlich zusammenhängend sein, dann ist die Cover Time dieses Graphen durch Knotenzahl mal Kantenzahl und dann mit 2 multipliziert beschränkt. Also der Roboter, der ist schon, wenn Sie sich vorstellen, Sie haben linear viele Sie haben linear viele Kanten, sagen wir mal 3 mal V oder 4 mal V viele Kanten, der Roboter, der ist schon unterwegs, bevor er mit diesem zufälligen Rezept den ganzen Rasen wird geschnitten haben. Der ist eine große Zeit unterwegs. Wenn wir hier 4 mal V haben als Kanten, ja, dann ist er nach dieser Rechnung so 8 V². Durchläuft er 8 V² viele Kanten. Es stellt sich raus, es ist ein bisschen besser die Schätzung, wenn der Graph regulär ist. Das heißt, jeder Knoten hat dieselbe Anzahl von Nachbarn und dann ist es 4V². Also das ist jetzt nur zu Ihrer Information. Das sind halt wichtige Fragen, die man sich stellt. Cover Time für ungerichtete Graphen. So, für uns wird die Frage wichtig sein, was ist denn die relative Häufigkeit, mit der ein Knoten tatsächlich besucht wird, wenn die Irrfahrt lang genug ist? Ja, weil diese Fragestellung, relative Häufigkeit, ist eine Fragestellung, die uns beschäftigt. Relative Häufigkeit, bitteschön, nicht, da hatten wir gesagt, das ist das rivalisierende Konzept, das PR-Stern, das auf dem Konzept des Zufallsurfers beruht. Deshalb auch hier wieder die Frage nach der relativen Häufigkeit. So, wir spielen. Wir gehen ins Casino und möchten unser Vermögen, das Vermögen beträgt K Euro, substanziell erhöhen. Das Casino hat ein Vermögen von N Euro und will natürlich sein Vermögen substanziell erhöhen. Wir stellen uns vor, dass wir gegen das Casino spielen, das ist natürlich immer so, und setzen dabei in einem Spiel 1 Euro, und bekommen, wenn wir gewinnen, 1 Euro und wenn wir verlieren, ist unser Euro weg. Ja, also entweder wird der Einsatz verdoppelt, der Einsatz ist immer 1 Euro, oder aber der Euro ist weg. Gut, ne? Und wir sollten uns vorstellen, damit wir ein Gefühl für die Dimensionen haben, Größen der einzelnen Vermögen, das Groß K, das ist eine Ecke kleiner als das Groß N. Das Casino wird über wirkliches Vermögen verfügen, während wir doch eher im kleinen Bereich anzusiedeln sind. So, und jetzt kommt die Frage, wie modellieren wir das Ganze durch eine Markov-Kette? Wie modellieren wir die Frage, wie wird sich unser Vermögen entwickeln, ja, wenn fair gespielt wird? So, und dann wäre es sinnvoll, wir möchten verstehen, wie sich unser Vermögen entwickelt. Dann sind wir angetreten mit einem Vermögen von K. So, und dann hätten wir natürlich die Chance, wenn wir einen Euro setzen, unser Vermögen zu erhöhen auf K plus 1. Wenn wir aber den Euro setzen und wir verlieren, tja, dann sind wir natürlich auf K minus 1 runtergerutscht. Wir stellen uns vor, das Spiel ist fair. Dann haben wir mit einer Wahrscheinlichkeit von 1,5 einen Euro gewonnen und mit einer Wahrscheinlichkeit von 1,5 einen Euro verloren. So, nicht? Und dann geht dieses Spiel immer so weiter. Wir sind Optimisten, bis wir letztlich sagen, okay, wir haben gestartet mit einem Vermögen von Groß K. Das Spielcasino hat ein Vermögen von Groß N. Und wenn wir tatsächlich dann in einer Folge von Spielen das Casino gesprengt haben, dann ist unser Vermögen ursprünglich K und jetzt die Bank gesprengt. So, und jetzt ist die Bank pleite. Heißt, mit einer Wahrscheinlichkeit von 1 gehen wir stolz wie Oscar aus dem Casino raus. Das Casino ist in Trümmern. Das Casino kann nicht mehr spielen, das hat keine Moneten mehr. Auf der anderen Seite, bei einer entsprechend pessimistischen Ausgangslage, haben wir gespielt und alles verzockt. Unser Vermögen ist null und das Casino weigert sich, mit jemandem zu spielen, der keine Moneten mehr hat. Das heißt, mit einer Wahrscheinlichkeit von 1 würden wir bleiben, wo wir sind. Ja, das wäre dann, nicht? Und Sie sehen hier das K plus N, das haben wir Groß M genannt, die Markov-Kette. Wir beginnen im Zustand Groß K, hier mit unserem Vermögen. Und haben dann die beiden, man sagt, absorbierenden Zustände, weil da kommen wir nicht mehr raus. Wir sind pleite oder aber das Casino ist gesprengt. Okay, so, und gucken wir uns nochmal genauer die Kette an. Ja, die ist relativ einfach, nicht? Und die sagt genau, bitteschön, wenn du gerade 2 Euro hast, dann mit Wahrscheinlichkeit 1 hast du noch 1 Euro und mit einer Wahrscheinlichkeit von, was habe ich gesagt? 1? Mit einer Wahrscheinlichkeit von 1,5 hast du nur noch 1 Euro. Du hast verloren den gerade ausgeführten Spiel. Beziehungsweise mit einer Wahrscheinlichkeit von 1,5 hast du tatsächlich dein Vermögen von 2 auf 3 Euro gebracht. So, und jetzt ist natürlich wichtig, was möchte man gerne wissen? Und die Frage, die natürlich uns beschäftigen sollte, ist, was sind unsere Chancen zu gewinnen? Und wenn man jetzt das Ganze analysiert, stellt sich raus, die sind richtig klasse. Die sind hervorragend, weil wenn SK die Wahrscheinlichkeit ist, dass wir die Bank sprengen, dann ist das SK, haben Sie eine Vermutung? Wenn die Antwort ganz, ganz einfach ist und Mutter Natur erlaubt manchmal ganz, ganz einfache Antworten, wie sollte die Antwort dann ausschauen? Ja. Ja, aber das wäre nicht wahrscheinlich, ne? Weil wenn das Casino sehr viel mehr Moneten hat als wir, dann ist die Wahrscheinlichkeit doch sehr viel größer, dass das Casino am Ende uns pleite gemacht hat. Aber in diese Richtung gehen, ganz, ganz einfache Antwort, muss irgendwie zusammenhängen mit dem Vermögen des Casinos und unserem Vermögen. Ja? Nochmal? Das ist K durch N plus K. Ne? Das ist unser Vermögen und wir vergleichen unser Vermögen mit dem Gesamtvermögen von uns und Casino. Das ist so. Und stellen Sie sich das mal vor. Sie treten an gegen die Spielbank in Baden-Baden und die haben, puff, weiß ich nicht, 50 Millionen, 100 Millionen, ich weiß es nicht. Werden die so viele Moneten haben, aber die werden über so viel Geld verfügen, also 50 Millionen. Wir treten an mit 500 Euro und dann ist unsere Chance zu gewinnen so circa 1 durch 100.000. Circa. Das ist gut, weil dann gehen wir raus mit einer Wahrscheinlichkeit, die ist zwar klein, aber nicht furchtbar klein. Wir gehen raus mit einer Wahrscheinlichkeit von 1 durch 100.000stel mit 50 Millionen. Das mache ich fast immer. Ich würde natürlich nicht mit meinem gesamten Vermögen reingehen, aber mit 500 Euro, mit der Chance, dann am Ende tatsächlich 50 Millionen mit einer vernünftigen Wahrscheinlichkeit zu gewinnen, mache ich immer. Was bedeutet das? Das Casino wird nicht fair spielen. Das ist ganz, ganz einfach. Das heißt, was es macht, es wird sagen, ja, die Gewinnwahrscheinlichkeit eines jeden Spiels ist P und das ist von 1,5 unterschiedlich. Q ist die Komplementärwahrscheinlichkeit. Jetzt ist die Antwort ein bisschen schwieriger. Aber die Antwort ist fürchterlich. Die Antwort ist nämlich, bitteschön, man nehme die Wahrscheinlichkeit, dass wir verlieren, das ist Q, und dividieren das durch die Wahrscheinlichkeit, dass wir gewinnen, P. So, jetzt ist natürlich das Q, die Verlustwahrscheinlichkeit, größer als die Gewinnwahrscheinlichkeit. Das heißt, hier steht eine Zahl, die ist positiv. Ja? Die ist größer als 1. Ja? Das sieht schon mal gut aus, weil das ist ja SK, das ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir am Ende die Bank gesprengt haben. Klasse. Hier oben steht im Zähler eine Zahl größer als 1. Ja, aber da unten, da steht ebenfalls im Nenner mit Q durch P hoch M eine Zahl, die ist größer als 1 und die ist sehr viel größer als 1. Wenn der vernünftige Fall eintritt, dass die Gewinnwahrscheinlichkeit kleiner ist als 1,5, kommt da raus, das ist eine ganz einfache Abschätzung, die Sie machen können. Und wenn Sie diese Abschätzung durchgeführt haben, dann steht da natürlich nichts anderes als Q durch P hoch K minus M. So, was ist das M nochmal? Das war das Gesamtvermögen von uns und Casino. Das Groß M ist Groß K plus das Gesamtvermögen vom Casino. Das heißt, was da steht, ist Q durch P hoch minus N. So, wer jetzt noch ins Casino geht und spielt, ist selber schuld, weil, bitteschön, das Q ist größer als das P, hier steht eine Zahl, die ist größer als 1. Und diese Zahl größer als 1 wird mit exponentiert mit dem Vermögen des Casinos. Ihre Wahrscheinlichkeit zu gewinnen ist diese Zahl hoch minus bei 50 Millionen Vermögen, eine Zahl größer 1 hoch minus 50 Millionen. Sie haben, und das ist das Schlimme, wir hatten vorher eine vernünftige Chance zu gewinnen, K durch M, und Sie haben jetzt negativ exponentielle Wahrscheinlichkeit gewinnen zu können. Ja? Tun Sie das nicht, gegen ein Casino zu spielen. Versuchen Sie nicht, das Casino zu sprengen. Sie werden verlieren. So, warum zum Teufel erzähle ich Ihnen das? Werden wir das herleiten? Nein. Ich möchte Ihnen nur die Bandbreite der Methode erklären und ich möchte sinnvolle Fragen, nicht sinnvolle, sondern wichtige Fragen anhand der Markov-Kette erläutern und auch einige Antworten werden wir im Lauf der Vorlesung noch geben. Andere Antworten will ich einfach nur erwähnen. So, Ehrenfestkette, ein weiteres Beispiel. Das ist ein Beispiel aus der Chemie. Da haben Sie einen Stoff, zwei Substanzen Und diese Substanzen sind durch eine Membran voneinander getrennt. Und ich weiß nicht, ich glaube, nennt man das diffundieren, also die eine Substanz, beide Substanzen, hier habe ich Substanz 1 und dort habe ich Substanz 2, bestehen aus irgendeiner Zahl von Partikel und diese Partikel werden dann versuchen, einige dieser Partikel werden versuchen, und wir nehmen hier der Einfachheit halber an, dass es in jedem Schritt ein Partikel ist, das, wenn es hier zu S1 gehört, nach S2 wandert. Wenn es aber zu S2 gehört, natürlich zu S1 wandert. Und dann möchten wir verstehen, wie die Partikelzahlen sich denn verhalten. Mit Wahrscheinlichkeit 1 durch n, wir haben groß n Partikel, mit einer Wahrscheinlichkeit von 1 durch n wird ein bestimmtes Partikel ausgewählt und wandert dann, wenn es zu S2 gehört, nach S1. So, und wie sieht die Kette aus? Die Kette sieht so aus. Nehmen wir mal an, was haben wir gemacht hier? In der Modellierung haben wir gesagt, bitteschön, unsere Knotenmenge V entspricht der Anzahl der Partikel in der Menge S1. Ja, also, wir haben hier überhaupt kein Partikel in der Menge S1, das ist alles auf die andere Seite gewandert. Dann muss natürlich im nächsten Schritt ein Partikel gewählt werden und wandert dann zurück zu dem S1. Das heißt, wir kommen von 0 Partikel zu einem Partikel mit Wahrscheinlichkeit 1. Wenn wir jetzt ein Partikel haben, dann wird dieses eine Partikel gewählt und wandert zurück zur Menge S2. Aber mit welcher Wahrscheinlichkeit wird dieses eine Partikel gewählt? Ja, das ist das eine Partikel aus groß n Partikeln und wird mit einer Wahrscheinlichkeit 1 durch n gewählt. Mit der Komplementärwahrscheinlichkeit, also n minus 1 durch n, wird hingegen aus der sehr viel größeren Menge von Partikeln S2 einem Partikel gewählt. Und statt einem Partikel haben wir jetzt zwei Partikel. Ja, und auf diese Art und Weise können wir mit der Kette verfolgen, wie denn die Partikelzahlen sich verändern in S1 und in S2. Was möchte man gern wissen? Mit welcher Wahrscheinlichkeit besitzt die linke Seite genau L Partikel? So, Sie haben in der Schule Wahrscheinlichkeitsrechnung gehabt. Was sollte denn da rauskommen? Was würden Sie sagen? L Partikel auf der linken Seite. Was ist die Wahrscheinlichkeit dafür? Was ist die Wahrscheinlichkeit? Schreiben wir da mal für, machen wir das so, WK, links sind L-Partikel. Was sollte da rauskommen? Sie müssen sich vorstellen, das ist jetzt ein komplizierter Prozess. Da wandern die Partikel zwischen der Membran und wir betrachten die Wahrscheinlichkeit, dass wir L-Partikel haben für einen Prozess, der unbeschränkt lang abläuft. Ja? Und wir würden diese Wahrscheinlichkeit, links sind L-Partikel, halt definieren als die relative Häufigkeit in diesem unbeschränkt lange ablaufenden Prozess, dass wir hier genau L-Partikel beobachten. Was sollte da rauskommen? Was sollte da rauskommen? Gut, wir werden es sehen, ja? Wir werden es ausrechnen. Warteschlangen. Supermarktkasse. So, was haben wir? Wir haben einen riesen Supermarkt mit genau einer besetzten Kasse. Passiert häufig. So, und dann gehen wir davon aus, möchten wissen, ja, wie die Länge der Warteschlange, der Kunden, die vor der Kasse warten, wie die sich verhält. Wie viele Kunden können sich denn in der Warteschlange aufhalten? Ja, könnte kein Kunde sein, es könnte ein Kunde sein, es könnte zwei Kunden, drei, vier, fünf. Wir gehen mal davon aus, dass eine ideale Situation, dass wir tatsächlich unbeschränkt lange Ketten haben können und würden dann die Zustände, also die Knoten der Kette, interpretieren, wenn das der Knoten I ist, als gegenwärtig hat die Kette die genaue Länge I. So, was kann in einem Zeitschritt passieren? Naja, wir haben diese eine Kasse, ein Kunde wird tatsächlich abgefertigt, aber maximal ein Kunde. Jetzt kann es natürlich sein, dass ein neuer Kunde, ne, dann würde wird ein Kunde abgefertigt, würde dann in dieser Situation die Kette um 1 sinken in Länge, abnehmen. So, jetzt kann es natürlich passieren, dass kein Kunde abgefertigt wird, auch kein neuer Kunde kommt, dann würde die Kette in der Länge bleiben, so wie sie ist. Oder kein Kunde wird abgefertigt und es kommt tatsächlich ein neuer Kunde oder sogar gar neue Kunden. Und in einer solchen Situation würde man sagen, bitteschön, bei K neuen Kunden zum Beispiel ist die Wahrscheinlichkeit 2 hoch minus K minus 1. Also mit einer Wahrscheinlichkeit, ich habe es nicht schön erklärt, ja? Pro Zeitschritt kann es passieren, dass ein Kunde bezahlt, neue Kunden treffen ein, K neue Kunden treffen ein mit einer Wahrscheinlichkeit von 2 hoch minus K minus 1, ein neuer Kunde mit Wahrscheinlichkeit 1/4, 2 Kunden mit Wahrscheinlichkeit 1/8, 3 mit 1/16 und so weiter. So, ich will wissen, was ist denn jetzt die Länge der Kette, der Warteschlange? So, stellen Sie sich mal vor, wir haben gerade eine Warteschlange der Länge 2. Okay, so, wenn wir eine Warteschlange haben der Länge 2, dann fangen wir mal hier hinten an. Also, die Warteschlange, die ist leer. Mit einer Wahrscheinlichkeit von 1/2 bleibt sie leer, weil kein Kunde kommt. Ja, kein Kunde kann abgefertigt werden. Und mit einer Wahrscheinlichkeit von 1/2, k gleich 0, kommt kein Kunde. Ne? 0 neue Kunden mit Wahrscheinlichkeit 1/2. Ein neuer Kunde mit Wahrscheinlichkeit 1/4, nicht? Und da können wir natürlich keinen Kunden abfertigen, aber mit 1/4 haben wir dann eine Länge der Warteschlange von 1. Wenn ich natürlich mir anschaue, dass 2 Kunden kommen, dann ist das, passiert das mit einer Wahrscheinlichkeit von 1/8 und mit einer Wahrscheinlichkeit von 1/16 habe ich dann 3. Was passiert, wenn ich jetzt eine Schlange habe von einem Kunden? Dann kann ich den abfertigen. So, und wenn jetzt noch ein Kunde dazukommt, ein Kunde kommt dazu und das passiert mit Wahrscheinlichkeit 1/4, nicht? Dann bleibe ich, wo ich bin. Ich habe gerade einen Kunden abgefertigt, ein Kunde kommt dazu, das passiert mit Wahrscheinlichkeit 1/4, die Schlange bleibt, wie sie ist. So, Wenn ich hingegen zwei Kunden habe, die neu dazukommen, einer wird abgefertigt, zwei kommen dazu, das passiert mit ein Achtel, dann bin ich bei Warteschlangenlänge 2. Ja? Also es ist eine komplizierte Kette. Ja? Kann natürlich auch passieren, dass wir den Kunden abfertigen und es kommt niemand. Und niemand kommt mit Wahrscheinlichkeit 1,5. Ja? So, was möchte man gern wissen? Ja, man möchte gern wissen, was ist die erwartete Länge einer Warteschlange. Ja, dann wissen Sie, wie Sie die bei diesen zugrunde gelegten Wahrscheinlichkeiten, dann wissen Sie, wie viele Kassen Sie geöffnet haben sollten. Ja. Betrachtet man sowas in praktischen Anwendungen? Ja, ja, ja. Das ist ein ganzes Forschungsgebiet, das sich nur anschaut, wie sich Warteschlangen verhalten. Okay, so, das waren Anwendungen und möchte jetzt übergehen zum zweiten Teil. Okay. So, obligatorische Frage. Nach Nachfragen zum Vorlesungsstoff. Okay, dann eine generelle Aussage zu dem Blatt über Markov-Ketten oder zu den Übungsblättern über Markov-Ketten. Stellt sich heraus, das ist passiert in den Jahren vorher, dass tatsächlich die Ergebnisse in den Markov-Kettenblättern richtig gut sind. Also bitte, ne, wollen wir auch versuchen, dieses Jahr diesen Trend weiter zu bestätigen. Stellt sich wirklich raus, das hat so viele Anwendungen, Markov-Ketten, und vielleicht hilft das dann auch, sich mit dem Stoff zu befreunden. Ne? Also keine Angst vor Markov-Ketten, ganz im Gegenteil, der Erfolg ist bisher in den bisherigen Jahren immer beträchtlich gewesen. So, okay, also Blatt 9, was wir machen. Wir schauen uns zuerst einmal das Konzept an des PageRanks, also Perspektive Peer Review. Und da haben wir nur aufgetragen, ja, was denn die Definition des Peer Reviews ist. Peer Review für Seite J ist nichts anderes, als dass ich tatsächlich einen Entel abbekomme von dem Grundeinkommen, von dem Grundeinkommen insgesamt. Und dass ich dann halt entsprechend den Verdiensten, dem Renommee der Seiten, die auf mich verlinkt haben, ein Zusatzeinkommen bekommen. So, in der ersten Aufgabe beschäftigen wir uns mit dem PageRank. Haben also insgesamt zwei Aufgaben über PageRank. Und da soll zuerst einmal Folgendes gemacht werden. Das ist im Wesentlichen gut, ne? Das ist genau an dieser Stelle schon erwähnt. Wir beginnen hier mit dem Webgraphen und die Frage ist, wie sieht denn die Webkette aus? Ja, und wir erinnern uns daran, bitte bei der Webkette, hier ist der Webgraph, aber bei der Webkette, da muss man noch dran denken, dass all diese Links eingetragen werden, die dem wilden Hüpfen entsprechen. Nicht? Und wir haben hier das D gleich 3/4. Das sind dann mit 1 minus d sind wir bei 1/4. Und nicht, dann haben wir 4 Seiten und dieses Grundeinkommen würde dann 1/4 betragen. Und dieses Grundeinkommen von 1/4 ist zu verteilen über die 4 Seiten. Nicht? Okay, nicht? Und dann müssen wir uns natürlich noch vergegenwärtigen. Wir reden über die Webkette, was die Übergangsmatrix ist, nicht? Und die Übergangsmatrix haben wir hier. Ja, also das ist wirklich, dass diese Aufgabe, die erste Aufgabe, das ist, da ist ein gewisser Automatismus drin. Ja? Die setzen sich dahin und bearbeiten die Aufgabe und die Aufgabe sagt, ja, löse mich, ich biete keinen Widerstand. Ja? Aber sie müssen sich mit den Konzepten anfreunden, ja? Die Konzepte verstehen. Okay. Das ist der Teil A vom Webgrafen zur Webkette. Der Teil B sagt, oh, ich kann sogar sagen, was der PageRank ist, den haben wir vorher ausgerechnet. Und der PageRank steht hier aufgetragen. So, jetzt ist die Frage, ja, wie zeigt man denn überhaupt, dass das der PageRank ist? Einige von Ihnen sagen, ja, Entschuldigung, was soll das? Ist doch ganz einfach, völlig klar. Ist das ganz einfach und völlig klar? Ja, das ist ganz einfach und völlig klar. So, dann haben wir eine weitere Frage, und zwar der Link von Webseite 2 auf Webseite 4, ja, dieser Link, der wird entfernt. Was passiert mit dem PageRank? Was sind die Auswirkungen des Entfernens dieser Webseite auf die PageRanks? Da können Sie Folgendes machen, da können Sie sagen, okay, dann rechne ich mal den neuen PageRank aus. Können Sie machen. Und auf diese Art und Weise müssen Sie natürlich den neuen PageRank ausrechnen. Auf diese Art und Weise können Sie dann die Aufgabe lösen. Was wir möchten, ist, dass Sie sagen, okay, das lasse ich mal. Ich rechne nicht den neuen PageRank aus, sondern ich versuche zu verstehen, für welche Webseiten steigt der PageRank, wenn ich diese Webseite, wenn ich diesen Hyperlink von 2 nach 4 rausgenommen habe? Für welche Webseiten bleibt der PageRank unverändert? Und für welche Webseiten wird er denn steigen? Nicht? Und da sehen Sie natürlich vielleicht schon ziemlich klar, wenn Sie diesen Link, wenn Sie diesen Hyperlink rausnehmen von 2 nach 4, wer profitiert davon? Wessen Renommee wird leicht ansteigen? Wessen Renommee bleibt? Wessen Renommee fällt? Ja, also das können Sie sehr wohl machen, dass Sie sagen, gut, dann löse ich das jetzt mit gaußscher Eliminierung, das können Sie ja gerne machen, und dann kann ich mit Hilfe des neuen PageRanks, den ich mit Lösung des Gleichungssystems bestimmen kann, kann ich natürlich sagen, wer steigt, fällt und gleich bleibt. Ne? Aber Sie müssen sich diese Arbeit nicht machen. Wer steigt, wer fällt, wer bleibt gleich. Ne? Eine kurze begründete Antwort genügt. Eine Rechnung, wie zum Beispiel das Lösen des Gleichungssystems, nicht erforderlich. Haben wir Fragen zur ersten Aufgabe? Ja. Muss man für die für Teil? Ne, das ist der Graph Web. Das ist der Webgraph. Sie müssen natürlich den Graphen betrachten, sonst kommen Sie an die Übergangsmatrix nicht ran. Aber bitte dran denken, die Übergangsmatrix, die nimmt nicht nur die Hyperlink-Kanten, und das sind die Hyperlink-Kanten. Die nimmt nicht nur die Hyperlink-Kanten, sondern auch die wilde Hüpfen-Kante mit in Betracht. Ja. Okay, weitere Fragen? So, dann wäre die zweite Aufgabe dran, und die sagt, bitteschön, diesmal beginnen wir mit der Übergangsmatrix P. Ja, das ist nichts anderes als eine Übergangsmatrix von irgendeinem Webgrafen, und hätten wir gern gewusst, was denn der Webgraf ist. Wir sagen vorher, ja, dieser Dämpfungsfaktor, das D, das ist gleich 1/2, das sagen wir, geben wir bekannt. Und wie sieht denn dann der Webgraf aus? Also nicht die Aufgabe, die sagt nichts anderes als die erste auch, aber rückwärts gehen. Von der Webkette, die Webkette wird durch die Übergangsmatrix gegeben, von der Webkette zurück zum Webgrafen. Nicht? Da muss man natürlich dran denken, ja, da hatten wir das Grundeinkommen, ne, was wir hier haben, nicht? Die Wahrscheinlichkeiten, die setzen sich zusammen aus dem Grundeinkommen, schön verteilt, und halt den Wahrscheinlichkeiten aufgrund der Hyperlinks, der ankommenden Hyperlinks. Mal schauen, ich denke, wir machen gleich mal eine ähnliche Aufgabe. So, das ist also der Webgraph, der anzugeben ist. So, die nächste Frage ist, was passiert denn, wenn wir uns vorstellen, dass tatsächlich mit Wahrscheinlichkeit 1 der Zufallsurfer in Knoten 1 abgesetzt wird? Mit Wahrscheinlichkeit 1, ja? Wo ist er denn nach einem Schritt? Und wo ist er denn nach zwei Schritten? Das heißt, wir können nicht sagen, wo der nach einem Schritt ist, weil das ist zufällig. Also gehen wir die Verteilung an, Pi oben 1. Und die Wahrscheinlichkeit Pi oben 2, Wahrscheinlichkeitsverteilung Pi oben 2, sagt uns natürlich, wo er nach zwei Schritten ist. So, und jetzt muss man sich natürlich fragen, wie gehe ich denn da ran? Tja, das war wow. Ne? Vektormatrix. Und das ist Pillepalle. So, und in Teil C wird gefragt, bitte bestimmen Sie ein Tupel PR mit der PageRank-Eigenschaft. Was wir haben? Wir haben die Übergangsmatrix und wir sollen ein Tupel bestimmen mit dieser Eigenschaft. Also ne, das Renommee bestimmen, für alle Knoten in dem zugehörigen Webgraphen. Wie macht man denn sowas? Naja, nicht? Das sind die Gleichungen für den PageRank-Vektor. Und bitteschön, da muss ich nur wissen, in diesen Gleichungen, um sie aufschreiben zu können, wann habe ich denn eine Kante von I nach J? Das haben wir aber doch, bitteschön, in Teil A gemacht. Nicht? Und wenn Sie dann die Gleichungen aufgeschrieben haben, dann geht es darum, dass wir das Gleichungssystem lösen. Ist das schlimm? Nö, das ist eine 3x3-Matrix. Möchte sagen, auch die Aufgabe 2. Ne? Sie müssen natürlich dann mit den Konzepten ein bisschen jonglieren. Ne? PageRank, das ist ein Tupel, die PageRank-Eigenschaft hat. Ja, das hat zu tun mit dem Gleichungssystem, ne? Mit dem linearen Gleichungssystem. Müssen jonglieren mit den Konzepten Übergangsmatrix, Webkette und Webgraph. Aber wenn das mal ja, verstanden ist, dann sind die ersten beiden Aufgaben, denke ich mal, nicht wirklich schwer. Haben wir Fragen zur zweiten Aufgabe? Okay. Carsharing. Also, C2S2, Carlas Carsharing Service, hat drei Standorte, und zwar Bockenheim, Hauptbahnhof und Riedberg. Da werden dann Wagen abgeholt bzw. zurückgebracht. Drei Verleihstationen an diesen drei Standorten. Und was man gerne wissen möchte, ist, wie groß die Parkplätze denn sein sollen. Ja? Weil alle Autos zwischen 22 Uhr abends und 6 Uhr morgens auf dem Parkplatz stehen müssen. Und wenn natürlich sich herausstellt, oh, alle Autos, die man hat, mit großer Wahrscheinlichkeit werden die am Hauptbahnhof abgestellt, dann muss natürlich der Hauptbahnhofparkplatz entsprechend groß gewählt werden. Und ne, Sie verstehen, Sie müssen dann Platz anmieten und das ist teuer. Also will ich versuchen, dass ich einigermaßen vernünftige Schätzungen bekomme für die Anzahl der Wagen, die dann am Hauptbahnhof abgegeben werden. So, und deshalb hat C2S2 Statistiken erstellt, nach denen 2 von 3 Kunden, die in Bockenheim ein Fahrzeug ausleihen, es auch wieder in Bockenheim oder aber am Hauptbahnhof wieder abgeben. Und zwar 5-mal so häufig, wie in Bockenheim wie am Hauptbahnhof. Das ist so ein bisschen bösartig. Weil wir möchten natürlich wissen, das würden wir jetzt mit dem Konzept der Markov-Ketten versuchen, wir möchten natürlich wissen, was ist die Übergangswahrscheinlichkeit von Bockenheim nach Hauptbahnhof? Tja, das wissen wir nicht, weil 2 von 3 Kunden geben es in Bockenheim oder am Hauptbahnhof ab. Und zwar unter diesen 2 von 3 5-mal so viele in Bockenheim wie am Hauptbahnhof. Naja, da müssen Sie halt schauen, was sind die Übergangswahrscheinlichkeiten von Bockenheim nach Hauptbahnhof. Das wird nicht weiter schwer sein. Leiht ein Kunde ein Fahrzeug am Hauptbahnhof aus, so gibt er es in 19 von 36 Fällen dort wieder ab. Aber nur in einem von 12 Fällen am Riedberg. Und gibt das genau 36? Gucken wir mal. Was haben wir denn? Das ist in einem von 12, das heißt in 3 von 36 Fällen. Ne? Und in 19 von 36 Fällen gibt er es dann am Hauptbahnhof ab. 3 plus 19 ist 22. Der Kunde, der wird das natürlich auch in Bockenheim abgeben. Und zwar, ne, das verstehen Sie, mit den verbleibenden Anzahlen. Nicht? Und 75% aller am Riedberg ausgeliehenen Fahrzeuge werden wieder am Riedberg abgegeben und weitere Bedingungen folgen. So, Teil 1. Modellieren Sie Karlas Statistik als Markov-Kette, und zwar mit den Zuständen. Bockenheim entspricht dem Zustand 1, Hauptbahnhof entspricht dem Zustand 2 und Riedberg entspricht dem Zustand 3. Was wir natürlich machen müssen, diese Beobachtungen in Übergangswahrscheinlichkeiten übersetzen. Ja? So, und jetzt möchten wir wirklich gern verstehen, welche Parkplatzgrößen benötigen wir? Und wir fangen an damit, dass wir mit Wahrscheinlichkeit 1 tatsächlich ein Auto abholen oder, nein, dass wir mit Wahrscheinlichkeit 1 nur am Riedberg parken. Ja, und dann muss man natürlich schauen, was jetzt mit der Kette passiert, besser gesagt, wie die Kette dann diese Verteilungen modifiziert. Echt? Aber das ist, ne, was passiert in einem, ne, da kommt jetzt jemand und stellen Sie sich vor, ist eine falsche Analogie, aber es ist trotzdem vernünftig. Da ist dieses eine Auto, was sich gegenwärtig am Riedberg befindet, setzt sich jemand rein und fährt damit irgendwo hin. Mit welcher Wahrscheinlichkeit wird dieses eine Auto dann, nachdem es abgeholt worden ist, am Riedberg wieder zum Riedberg zurückgefahren? Mit welcher Wahrscheinlichkeit landet es im Hauptbahnhof? Mit welcher Wahrscheinlichkeit in Bockenheim? So, die Aussage ist, bitteschön. Nach 3 Schritten, nicht, wenn dieses eine Auto immer bewegt worden ist, ist die Wahrscheinlichkeit, in Bockenheim zu sein, dieser Term, die Wahrscheinlichkeit, am Hauptbahnhof zu sein und die Wahrscheinlichkeit, am Riedberg zu sein. So, wie zeigt man so etwas? Vollständige Induktion, dann bleibt Ihnen nichts anderes übrig. Dann ist natürlich die Frage, wie zum Teufel macht man das mit der vollständigen Induktion? Da nehme ich an, dass diese Aussage richtig ist. Mit dieser Wahrscheinlichkeit befindet sich dieses eine Auto in Bockenheim und so weiter. Und dann muss ich natürlich zeigen, dass wenn ich das Auto jetzt noch einmal bewege, ja, dann befinde ich mich ebenfalls in Bockenheim mit einer Wahrscheinlichkeit von 1/3 mal 1 minus Und bitteschön, 2 hoch minus t minus 1. Ein neuer Schritt. Ja. So, jetzt ist die Frage, was bedeutet das denn nun wirklich für Carlas Carsharing Service? Wir nehmen an, sie verfügt über 12 Fahrzeuge. Wie viele Fahrzeuge parken erwartungsgemäß am Abend auf jedem der 3 Parkplätze? 12 Fahrzeuge, lange unterwegs. Was sind Ihre Erwartungen? Sprechen wir hier von relativen Häufigkeiten? Oh ja. Was hat das zu tun mit Wahrscheinlichkeiten? Haben wir Fragen zu dieser Aufgabe? Nicht? Sie sehen, was Sie natürlich vor allen Dingen werden machen müssen, um den Teil A zu lösen, dass Sie die Bedingungen, die vorher ausgesprochen worden sind, modellieren, ja? Die 3 Bullets entsprechend modellieren. Dann geht es darum, dass Sie eine vollständige Induktion ausführen, um sich über die, man sagt, Grenzwahrscheinlichkeit im Klaren zu werden. Und dann interpretieren wir dieses Ergebnis. Okay, volles Risiko oder auf Nummer sicher. Also, was ist passiert? James tritt gegen das Casino an und ist dabei, sein Vermögen zu verlieren. 3 Dollar hat er noch, weil er hat keine Euros, ist ja James. Jetzt möchte er aber klassisch aus dem Casino herausgehen, nicht geschlagen, sondern er möchte sich ein Martini gönnen, das dann entsprechend langsam schlürfend herunterschütten. Das einzige Problem ist, der Martini kostet 8 Dollar. 3 hat er. 8 kostet das. Welche Möglichkeiten hat James jetzt, diese 8 Dollar tatsächlich, weil er will, in Klasse, sich vom Casino verabschieden? Welche Möglichkeiten hat er denn überhaupt, sich diese 8 Dollar noch zu verschaffen? Er braucht 5 neue Dollar. Er tritt wieder gegen das Casino an. So, und jetzt gibt es da 2 Strategien. Und die Frage ist, welche Strategie ist besser? Er will nur auf 8 Dollar kommen. Er will nicht das Casino tatsächlich sprengen, sondern er will nur diese 5 zusätzlichen Dollar. Wie macht er das? Eine Möglichkeit ist vorsichtig. Immer schön 1 Dollar setzen. Wenn er verliert, ist der Dollar weg. Wenn er gewinnt, kommt dann Dollar dazu. Hat er verdoppelt. Ja, den 1 Dollar gesetzt. Beim Gewinn bekomme ich natürlich dann aus dem einen 2 Dollar. Oder aber aggressiv. Was machen wir? Wir setzen so viel, es vernünftig ist und hoffen darauf, dass das, was wir setzen, die Regeln sind wieder dieselben. Wenn man x Dollar setzt, bekommt man entweder nichts, ja, die x sind futsch, oder aber man bekommt 2x. Das verdoppelt sich. So, wir setzen aber vernünftig nicht mehr als nötig, um den Tisch, ja, den Spieltisch mit 8 Dollar zu verlassen. So, und dann stellt sich raus, beide Strategien lassen sich schön durch eine Markov-Kette modellieren. Aber diese Markov-Kette müssen Sie der Situation entsprechend anpassen. Weil Sie wollen nur so lange spielen, bis Sie die 8, möglicherweise sogar mehr, bis Sie die 8 Dollar erreicht haben. Wenn Sie 8 Dollar schon haben, müssen Sie nicht weiterspielen. Das Spiel ist zu Ende. Sollte also James zum Beispiel 9 Dollar erreicht haben, ist für ihn Schicht. Mit Wahrscheinlichkeit 1 macht er nichts mehr. Nein, das ist genauso Schicht, ne, wenn er natürlich jetzt pleite ist. Möchte sagen, Sie bekommen da keine große Kette, sondern Sie bekommen eine kleine Kette. Ja, der Situation entsprechend. Gambler's Ruin ist dort ein guter Hinweis für die vorsichtige Strategie. Sie können die Ergebnisse, die wir jetzt auf den Folien erwähnt haben, benutzen, ja? Oder Sie leiten sie sich selbst sogar her, ja? Einfach mal um zu spielen, um zu sehen, wie schwierig das Ganze ist. So, und okay, wenn wir das jetzt machen mit dem Gamblers Ruin Problem, dann stellt sich raus, die Fälle P gleich 1/2 und P ungleich 1/2 nicht, die haben ein völlig anderes Verhalten. Und deshalb sollte man diese beiden Fälle unterscheiden. Okay, und Sie sehen hier, bestimmen Sie für beide Strategien die Wahrscheinlichkeit W Martini in Abhängigkeit von P. Da soll also das W Martini als Funktion von P geschrieben werden. Was könnte das sein? Das könnte sein, dass das W Martini vielleicht 1 durch P Quadrat ist. Weiß der Teufel. Ja? Oder dass es vielleicht 2 durch P, ja? Einfach das Doppelte der Gewinnwahrscheinlichkeit ist, was nicht so wahrscheinlich ist, aber okay, könnte ja sein, ja? Also als Funktion von P. Und wenn man jetzt diese Funktion von P gefunden hat, dann bitte die Funktion plotten. Und das können Sie zum Beispiel machen mit diesem Tool Funktionsgraphen in rechneronline.de. Ja, dann geben Sie die Beschreibung der Funktion an und dann wird Ihnen das Tool das Ergebnis plotten. So, 10 Bonuspunkte. In der Happy Hour kostet der Martini nur $7. Modellieren Sie die aggressive Strategie für allgemeines P. Nicht? Und genau dasselbe machen wir jetzt wie auch hier in dem Teil B. Wir berechnen W Martini für die aggressive Strategie in geschlossener Form. Und stellt sich raus, der Unterschied zwischen 8 und 7, der macht tatsächlich neue Überlegungen notwendig. Ja, die ist die Bonusaufgabe. Lässt sich relativ einfach lösen, aber die will schon ein bisschen Gehirnschmalz bekommen. Haben wir noch Fragen? Okay, so, dann würde ich sagen, dann schauen wir uns ganz schnell ein paar Aufgaben an aus dem letzten Blatt. Und was machen wir da? Ja, da sehen Sie zum Beispiel, dass in der ersten Aufgabe eine ähnliche Fragestellung gewählt worden ist. Da soll man nämlich die Eigenschleife von 3 nach 3 löschen und sagen, welche Wahrscheinlichkeiten, welche PageRank steigen, sinken oder gleich bleiben. Ich möchte dazu nichts sagen, ja? Was ich machen möchte, ich möchte die Formulierung ist hier eine andere als auf dem neuen Blatt. Ich möchte die PageRanks bestimmen. So, und schreibe jetzt mal gerade auf, wie denn die Kette ausschaut. So, und die Kette, das ist nichts anderes, als dass wir eine Eigenschleife haben. Für die 3, dann haben wir 2, 4 und die 1 mit einer Eigenschleife. 3 hat einen Link zu sich selbst, den haben wir schon. Und nach 2. 2 hat einen Link zurück nach 3, hat einen Link zu sich selbst. Und schickt einen Link nach 4. 4 hat nur einen Link auf die 3. Und das war's, ne? Okay. So, was ich machen möchte, ich möchte jetzt die PageRanks für den Webgraphen, ja, bestimmen. Und zwar für D gleich 1/2. So. Welche Gleichungen bekommen wir? Können wir das gerade versuchen auszurechnen? Da haben wir PageRank von 1, der ist was? Naja, der PageRank von 1, da müssen wir erstmal schauen, was denn der Grundverdienst ist. Und der Grundverdienst beim Dämpfungsfaktor von 1,5, das ist 1 minus d, das heißt 1 minus 1,5. Und dann müssen wir das durch 4 teilen. Das ist der Grundverdienst, nicht? So, und dann kommt, was wir als Zusatzverdienst bekommen, mit einer Wahrscheinlichkeit von 1,5. Wer hält denn überhaupt was von 1? Oh, die 1 findet sich richtig toll. Ich muss also hier den PageRank von 1 nehmen. Und sie hält nur von sich etwas, nichts von anderen. Ich muss also nur durch 1 teilen. So, und dann schaue ich mir an, was für den PageRank von 2 denn notwendig ist. Naja, für den PageRank von 2, da ist natürlich der Grund, das Grundeinkommen völlig identisch. Aber die Situation ändert sich für den Zusatzverdienst. Ich habe Zusatzverdienst tatsächlich von mir selbst, weil ich halte ja was von mir. Und zwar, ich habe wie viele ausgehende Kanten? Eine ausgehende Kante, zwei ausgehende Kanten, drei ausgehende Kanten. So, und nicht der Einser, der kommt natürlich nicht in Frage, den Zweier haben wir gerade. Wie sieht es aus mit dem Dreier? Der Dreier, was ist mit ihm? Der Dreier sagt, bitteschön, ich habe zwei ausgehende links und von den zwei ausgehenden links Eigenschleife und den Link von 3 auf 2 gebe ich dann tatsächlich muss ich ein halb abgeben. Aber die Formulierung war ja, bitteschön, löschen Sie die Kante 3,3. Löschen der Kante 3,3 bedeutet, ey, der hat ja nur noch einen Link. So, und dann, wie ist das mit der 4? Hat die 4 irgendwas, was sie zurückgibt? Nein, hat sie nicht. So, und dann sollte das dort stehen. Okay, so, nicht? Und dann müsste man für 3 und für 4 entsprechend weiter vorgehen. Was ich mir anschaue, ist dann, ich gehe auf die Seite von, ich gehe auf die Seite des Matrizenrechners. So. Und da muss ich natürlich, wenn ich jetzt in ein Gleichungssystem überführe, sagen, bitteschön, das Gleichungssystem, was zu lösen ist, ist 1,5 PageRank von 1. Nicht? Das ist auf die andere Seite gebracht. 1,5 PageRank von 1, nichts mit PageRank von 2, nichts mit PageRank von 3, nichts mit PageRank von 4, das ist 1/8. So, und dann schauen wir uns an, was passiert, wenn wir tatsächlich dann den PageRank von 2 uns anschauen. Der PageRank von 2, der taucht aber hier nochmal mit 1/6 auf. Das bringen wir auf die andere Seite, sind wir dann auf 5/6. Nichts mit PageRank von 1, aber etwas mit PageRank von 3, nämlich 1,5. Das bringen wir auf die andere Seite und dann wird es zu minus 1,5. Nichts mit PageRank von 4. Ja, und dann habe ich jetzt das entsprechende Gleichungssystem und dann kann ich sagen, ja, Sie bekommen hier eine Vielzahl von Optionen, dann rechnen wir das mal mit dem Gauss-Verfahren. Und da werden die Schritte durchgeführt und da ist die Lösung. PageRank von 1 ist 1/4. Und da können wir gleich schauen, ja, das ist irgendwie völlig klar, weil da wird gesagt, PageRank 1/2 von PageRank 1 ist gleich 1/8. 1/2 von PageRank 1 ist 1/8. Die Die 2 kommt auf die andere Seite, PageRank von 1 ist ein Viertel, das stimmt. Ja, und bei den anderen PageRanks ist es ein bisschen einfacher. Wir machen die Gegenprobe, kommt da in der Summe 1 raus, 55 und 43, 44, ja, das sieht gut aus. Und wir haben die PageRanks ausgerechnet. Okay, so. Was ich dann noch machen möchte, ist, dass ich, vielleicht machen wir das doch, ganz schnell auf die eine Aufgabe zu sprechen komme. 17, 18. Die Aufgabe D. Wir geben seine Übergangsmatrix. Und ich möchte den Webgrafen finden. So, schauen wir uns das an. Ja? Ich möchte hier auf die Aufgabe D zu sprechen kommen. Von der Webkette und ihrer Übergangsmatrix auf den Graphen kommen. Auf Webstrich kommen. Wie sieht Webstrich aus? Okay. So, was wird gesagt? Es wird gesagt, dass der Dämpfungsfaktor 1/2 ist. Das merken wir uns, d gleich 1/2. Das bedeutet, das Grundeinkommen ist was? Das Grundeinkommen ist nichts anderes als 1 minus d durch die Anzahl der Knoten, das sind 3. Das heißt, das wäre 1/6. Ist richtig, ne? 1/6. Okay, so. Und dann muss ich schauen, was bekomme ich denn hier? Ich habe dann noch ein Zusatzeinkommen von, also insgesamt habe ich ein Einkommen von 8/12. Also schreibe ich das auf. 8/12 ist was? Das ist nichts anderes. Jetzt gehe ich hier, ne, und schaue mir die Definition der Übergangsmatrix an. Das muss ich jetzt tun. Also schaue ich mir an, dass da 8/12 rauskommt, Eintrag von 1 in Zeile 1 und Spalte 1, also für den Link zu sich selbst. So, und diese Wahrscheinlichkeit setzt sich zusammen aus dem Grundeinkommen, das haben wir gerade ausgerechnet, das ist 1/6. Und was kommt dazu? Naja, da kommt natürlich dann dazu, wie viel? Plus x. 1/6, das ist wie viel? Das sind 2/12, das sind, wenn ich das auf die andere Seite bringe, sind das 6/12, ist 1/2. Also habe ich da doch stehen mit einer Wahrscheinlichkeit von 1/2. Verfolge ich jetzt die Hyperlinks. Und die Wahrscheinlichkeit, dass der Knoten 1 mit sich selbst redet, ist 1. Gerade herausgefunden, bitteschön, die Situation für den Knoten 1 ist furchtbar einfach. Der spricht nur mit sich selbst. Und das da, 2/12, bitteschön, das ist 1/6, das ist das Grundeinkommen. Ja, der spricht mit niemandem anders. Und nach demselben Schema würden Sie dann versuchen, die anderen Übergänge zu finden. Ja? Nicht? Es ist klar, wir setzen immer das Grundeinkommen voraus und haben dann mit Wahrscheinlichkeit 1/2 zu beachten, was denn das Verfolgen der Hyperlinks bringt. Okay. Okay, denke, das reicht da schon. Ich möchte jetzt so zu Carlas Sharing Service kommen und mir anschauen, Gryffindor versus Ravenclaw, und zwar Quidditch, kennen Sie natürlich, hoffe ich mal. Und zwar hat man auf Seiten der Gryffindors beobachtet, wie die Ravenclaws spielen, und zwar insbesondere die drei Ravenclaw-Jäger, der Davis, Stratton und Burrow. So, und da wird zum Beispiel gesagt, dass der Stratton, wenn der im Quaffel besitzt, ja, das ist dieser kleine Lederball, dann spielt er in genau der Hälfte aller Fälle ab. In der anderen Hälfte der Spielzüge behält er den Ball, den Quaffel. Wenn er abspielt, dann spielt er mit Wahrscheinlichkeit 2/9 zu Stratton ab und ansonsten zu Davis. So, jetzt müssen wir uns, ne, was wir natürlich jetzt in A machen wollen, ist, wir möchten dann beobachten die Häufigkeit, mit der die einzelnen Spieler den Quaffel besitzen, um entsprechend die Wichtigkeit herauszufinden. Modellieren das Ganze als eine Markov-Kette mit den Zuständen Stratton, Burrow und Davis. So, also Stratton, das ist die 1. Was wird hier gesagt? Wenn der Stratton im Ball in Quaffelbesitz ist, spielt er in genau der Hälfte aller Fälle ab. Was bedeutet das? In genau der Hälfte aller Fälle? Hier ist Stratton. Er nahm 2. Wer ist der Zweite? Moment mal. Wer ist jetzt wer? 2 ist Burrow. Und 3, du bist Davis. So, das sind die 3 Zustände unserer Kette. Was sind die Übergangswahrscheinlichkeiten? Wenn Stratton im Quaffelbesitz ist, spielt er in genau der Hälfte aller Fälle ab. Heißt, mit Wahrscheinlichkeit 1/2 behält der Kerl den Quaffel. So, das heißt, eine Wahrscheinlichkeitsmasse von 1/2 bleibt über und die ist dann aufzuteilen auf Burrow und Davis. Naja, was passiert denn? In genau der Hälfte aller Fälle gibt er ab, das ist die verbleibende Wahrscheinlichkeitsmasse von 1/2. Doppelt so oft zu Davis wie zu Burrow. Wie rechnet man denn das? Wahrscheinlichkeitsmasse 1/2 bleibt über. Und dann muss ich diese Wahrscheinlichkeitsmasse von 1/2 aufspalten in irgendwas und plus das Doppelte von irgendwas. Also, ich mache es entweder im Kopf oder ich sage, die Wahrscheinlichkeitsmasse 1/2 bleibt über und dann ist das von dieser Form. Und das bedeutet, das x ist 1/6. Das heißt, ich hätte hier 1/6 und dort habe ich 1/3. Okay, das heißt, doppelt so oft zu Davis, nämlich 1/3, wie ich das zu dem Burrow mache. 1/6. Ja, und so sukzessive können Sie eine Übergangswahrscheinlichkeit nach der anderen setzen. So, nicht? Und das wäre dann der Graph der Kette mit den eingezeichneten Übergangswahrscheinlichkeiten, den müsste man jetzt in einem Schritt nach dem anderen ausrechnen. So, und dann ist auch in dieser Aufgabe tatsächlich zu verfolgen, wie denn der Quaffelbesitz über die Zeit tatsächlich sich verhält. Und die Aussage ist, naja, der Stratton, der hat mit einer Wahrscheinlichkeit von knapp 1/3 den Quaffel. Aber knapp 1/3, das muss natürlich als Funktion von dem T geschrieben werden. Ne? Das ist das 3 hoch minus T. So, und dann ist dieselbe Geschichte beim Burrow, der dann wohl bei 1/2 landet und der Davis mit 1/6. Knapp jeweils. So, was muss ich denn machen bei dieser vollständigen Induktion? Da muss ich sagen, bitteschön, was ist die Situation für T gleich 0? Stimmt denn das überhaupt im Induktionsanfang? Und da muss ich schauen, was ist denn überhaupt das x oben 0? Naja, wir nehmen an, dass anfänglich der Burrow den Quaffel besitzt. dann müssen wir schauen, ob das für t gleich 0 tatsächlich 0, 1, 0 gibt. Für t gleich 0 haben wir da stehen 0, 1 minus 3 hoch 0. Haben wir beim Davis stehen 1 minus 3 hoch 0, 0. Sieht gut aus. Was steht hier? Da steht 1 halb mal 1 plus 3 hoch minus t. Oh, das ist aber 1 halb mal 2. Das ist 1. Aha, Induktionsanfang gemacht. So, aber jetzt wird es interessant, der Induktionsschritt. Was müssen wir denn für den Induktionsschritt, ich mache das nicht vor, haben auch gar nicht die Zeit mehr dazu, aber was müssen wir denn für den Induktionsschritt tatsächlich machen? Zu zeigen, wenn wir die Übergangsmatrix haben, P. Und wir haben das x oben t und das war die Wahrscheinlichkeit, das waren die Wahrscheinlichkeiten des Quaffelbesitzes nach t Schritten. Dann kommt daraus x oben t plus 1 und x oben t plus 1 ist was? Das ist ein Drittel mal 1 minus 3 hoch minus t plus 1. Das ist 1 halb mal 1 plus 3 hoch minus t und das ist 1 Sechstel mal 1 minus 3 hoch minus t. Na, jetzt habe ich natürlich das plus 1 vergessen und auch hier das plus 1. Und was wir wissen nach Induktionsannahmen ist, dass hier steht 1 Drittel mal 1 minus 3 hoch minus t, nicht? Und dann haben wir die anderen Komponenten mal p. Mehr ist da nicht zu tun. Das wissen wir, Induktionsanfang, und das müssen wir zeigen. Induktionsschritt und alles ist gut. Okay. Dankeschön.